Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. 5000 Menschen waren gestern Abend in Barcelona bei einem Popkonzert. Eine Testveranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes. Wer dabei sein wollte, der musste nämlich vorher in einem speziellen Zentrum einen Corona-Schnelltest machen. Nur 6 waren positiv. Eine Veranstaltung, die Hoffnung macht auf ein Leben mit Kultur trotz Corona. In Berlin gab es dagegen einen Dämpfer. Dort wurden die Modellkulturveranstaltungen nach einer Woche vorerst gestoppt, wegen der steigenden Infektionszahlen. Bleibt Tübingen. Dort läuft schon seit dem 16. März und noch bis 18. April ein Öffnungsversuch. Und wir sprechen gleich mit einem Tübinger Kinobetreiber. Außerdem hat der Autor Mark Ravenhill seiner an Demenz erkrankten Mutter ein Stück gewidmet, das jetzt als Hörstück uraufgeführt worden ist. Und eine Berliner Ausstellung setzt sich mit der Bilderflut in den sozialen Medien auseinander. Einmal wieder essen gehen, bummeln oder ins Konzert. Die Sehnsucht nach ein bisschen Normalität ist zurzeit riesengroß in Deutschland. Und ein Sehnsuchtsort ist da für viele die Universitätsstadt Tübingen. Dort dürfen nämlich seit knapp 2 Wochen Restaurants und Cafés ihre Außengastronomie öffnen. Die Leute dürfen shoppen gehen, aber auch ins Theater oder ins Kino. Vorausgesetzt, ihr Corona-Schnelltest fällt negativ aus. Das Tübinger Modellprojekt wird von der Universität wissenschaftlich begleitet und beobachtet von Menschen aus ganz Deutschland. Denn wenn Tübingen klappt, dann könnte es ja vielleicht auch an anderen Orten bald wieder mehr Freiheiten geben. Stefan Paul ist Geschäftsführer der Tübinger Programmkinos Arsenal und Atelier und ich habe ihn gefragt, welche Auswirkungen es hatte, dass man nur mit Test- und FFP2-Maske ins Kino durfte. Ist das Angebot trotzdem gut angenommen worden?
Ja, das kann man durchaus sagen. Die Abendvorstellungen sind alle ausverkauft, was möglicherweise keine Kunst ist, weil wir dürfen ja nur ein Drittel der Plätze besetzen, so wie in dem ersten Lockdown. Aber das Angebot ist einerseits toll und die Leute haben in der Tat, wie Sie auch schon gesagt haben, eine solche Sehnsucht und einen solchen Hype, dass sie also wirklich ganz froh sind, dass sie wieder ins Kino dürfen.
Woher kommen denn die Leute zu Ihnen ins Kino? Sind das lauter Tübinger?
Das sind schon weitgehend Tübinger. An einem ersten Wochenende hat sich natürlich rumgesprochen, dass in Tübingen was los ist, vor allem eben auch in der Altstadt. Man kann flanieren, man kann ja auch das andere Kulturprogramm mitbenutzen mit diesem sogenannten Tagesticket. Das hat natürlich schon eine große Sogwirkung. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt werden, weil es soll also für auswärtige Leute nur noch Tagestickets bis zu einer Höhe von 3.000 geben, weil also natürlich die begründete Angst besteht, dass Tübingen richtig überrannt wird.
Wie ist denn das Prozedere eigentlich? Müssen Sie als Kino da selber auch für Schnelltests sorgen, damit auch alle Leute, die gebucht hatten, reinkommen können?
Ja gut, es dauert natürlich schon ein bisschen länger. Man braucht mehr Personal. Wir sind notfalls ausgerüstet. Wir haben die Erlaubnis, dass auch im Kino getestet werden kann. Aber die Teststellen sind in der Stadt verteilt und am einfachsten ist es natürlich, wenn die Leute mit einem Tagesticket kommen und sich dann noch die Kinokarte dazu holen. Aber im Notfall können wir auch im Kino testen.
Nun hat die Pandemie ja auch Auswirkungen gehabt auf die Filmproduktion. Was sind denn die Highlights, die Sie dem Publikum zurzeit präsentieren können?
Wir haben in diesem sogenannten Arthouse-Bereich genügend Produktionen, die einerseits von deutscher Seite, eben aber auch von europäischer Filmproduktionsseite auf Halde warten und warten darauf, dass sie in die Kinos kommen. Schwieriger sieht es meiner Ansicht nach in dem sogenannten normalen Kino aus, die auf die Produktionen der großen Studios angewiesen sind, die halten ihre Filme zurück, weil sie sie auch möglicherweise teilweise schon im Streamingdienst auswerten. Also wir haben ein wirklich großes Angebot von Filmen. Es kommt ein europäischer Filmpreisträger, der heißt der Rausch aus Dänemark. Der ist jetzt hier der große Publikumsmagnet. Das ist natürlich der Vorteil jetzt von Tübingen, dass wir hier Filme anbieten können, die eigentlich erst in 2-3 Monaten ins Kino kommen sollen.
Durch die Abstandsregeln ist ja Ihre maximale Auslastung, Sie haben das ja bereits schon angesprochen, bei einem Viertel ungefähr. Hat es sich für Sie trotzdem gelohnt, sich da zu beteiligen?
Ja, natürlich. Also ich meine, wir setzen hier natürlich auch ein kulturpolitisches Zeichen, dass die Kinos, die bislang ähnlich wie die Veranstalter ganz unten in der Liste der Bedeutsamkeit standen, dass wir überhaupt noch da sind, noch existieren. Und es ist natürlich eine unglaubliche Publicity, eine Pressewelle über uns hereingebrochen hier in Tübingen. Die ganze Kinobranche fragt nach, wie das bei uns läuft und was wir so gemacht haben, ob es nicht auch für andere Städte letzten Endes zur Nachahmung empfehlenswert ist. Wenn man mit einem blauen Auge finanziell davonkommen würde, finde ich es also absolut lebensnotwendig und wichtig, dass wir diesen kulturellen Auftrag auch erfüllen und den Leuten wirklich wieder Filme anbieten. Und es gibt genügend Leute, die mit diesen Sicherheitschecks sich auch wirklich wieder in geschlossene Räume wagen.
Wenn die Pandemie uns doch noch länger begleiten sollte, könnten Sie sich auch längerfristig so einen Kinobetrieb, wie Sie ihn zurzeit führen, vorstellen?
Naja, es ist schon mehr Aufwand und die Leute brauchen auch mehr Geduld und mehr Zeit. Man muss also fast wirklich eine halbe Stunde vor Kinobeginn sich eigentlich einfinden. Die große Abstandsregelung, dass jede zweite Kinoreihe frei sein muss und dass im Kino Masken getragen werden müssen, das kann man nur hoffen, dass das mit der Durchimpfung und dass das ein bisschen besser wird. Aber ich glaube, das Gemeinschaftserlebnis, das Reden nach dem Film und vielleicht noch ein Bier trinken, dass das ähnlich wie im Theater wirklich definitiv wiederkommen wird.
Stefan Paul war das, Geschäftsführer der Programmkinos Arsenal und Atelier, die sich am Tübinger Öffnungsprojekt beteiligen. Früher, da haben sich die Menschen Postkarten geschickt von Orten, die ihnen besonders gefallen haben. Heute dagegen posten sie zahllose Fotos in den sozialen Medien. Dabei tauchen bestimmte Motive immer wieder auf. Die Kibema-Hängebrücke in Tirol zum Beispiel. Die meisten sitzen da auf dem Brückenboden und lassen ihre Füße ins Zillertal baumeln. Manch einer läuft auch drüber. Pärchen umarmen sich vor dem Alpenpanorama. Nicht auf dem Bild zu sehen ist, dass daneben schon viele warten, um endlich auf die Brücke zu kommen. Ich war auch da, so lautet dann die Botschaft eines solchen Fotos, das sofort an alle Menschen verbreitet wird, die einem auf Instagram oder auf Facebook folgen. Das Ausstellungshaus CO Berlin widmet sich dieser Bilderflut in den sozialen Medien jetzt in einer Ausstellung. Titel: Send me an image, also schick mir ein Bild. Carsten Probst berichtet.
Links die Schlechten, rechts die Guten, wie sich zwei großen Schriftzügen entnehmen lässt. Links sieht man Bilder von nackten Frauen, von weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen in Großaufnahmen, eine Hassbotschaft, die auf einen Unterarm tätowiert ist, oder ein Fuck-Nazi-Graffiti auf einer Mauer. Auf der Wand gegenüber wiederum, bei den guten Bildern, gibt es eine entblößte Mutterbrust mit einem schlafenden Säugling zu sehen, eine nackte Frau mit gespreizten Beinen, bei der das Geschlecht aber unkenntlich gemacht wurde, ein Hakenkreuz aus Legosteinen, ein blutiges Auge. Das in Berlin lebende Künstlerduo Adam Broomberg und Oliver Janarin hat soziale Netzwerke mit entsprechenden Darstellungen gefüttert und das Ergebnis bestätigt eigentlich nur, was längst schon bekannt war, dass die Kriterien der Bildzensur in den sozialen Netzwerken einigermaßen unscharf, um nicht zu sagen willkürlich sind. Nacktheit, Gewalt, Andeutungen pornografischer Darstellungen, das gibt es auf beiden Seiten dieses Korridors und wer den beigefügten Bericht eines anonymisierten Content-Managers liest, der erfährt auch, dass die Konfusion eigentlich Teil des Geschäftsmodells ist. Die Kommunikation mit Bildern, zumal mit digitalen, ist nicht frei, auch wenn das tägliche, milliardenfache Versenden solcher Bildchen totale Freiheit suggerieren mag. Das könnte eine naheliegende Botschaft dieser Ausstellung sein, aber mehr noch treibt die KuratorInnen Felix Hoffmann und Katrin Schöneck die Frage um, ob und was diese milliardenfach versandten Bilder eigentlich überhaupt zeigen.
Seit es CO Berlin gibt bis heute, diese letzten 20 Jahre, sind eben auch ja genau der Zeitraum, in dem die Digitalisierung einen wahnsinnigen Schub bekommen hat. Ne? Und alle knipsen mit diesen Smartphones rum, sind völlig neue Bildgenre entstanden. Fotografie hat sicherlich immer noch die Aufgabe abzubilden, aber viel stärker ist sie eben heute wirklich ein Kommunikationsmittel geworden, das wir verwenden, um zu zeigen, wo wir sind, was wir tun, was wir essen. Es hat irgendwie eine ganz andere Öffentlichkeit nochmal bekommen.
So Katrin Schöneck. Die Benutzeroberflächen der Bilder mögen den Usern zwar suggerieren, dass das, was sie da sehen, sie Kraft ihrer subjektiven Wahrnehmung dazu ermächtigt, es für die Realität oder die Welt zu halten. Genau genommen betrachten sie aber nur die bunte Hülle, durch die bildlose Daten in die Welt der sinnlichen Wahrnehmung übertragbar gemacht werden. Besonders schönes Beispiel dafür aus der Frühzeit der elektronischen Bildübermittlung ist die erste Aufnahme, die die NASA in den 1960er Jahren vom Planeten Mars veröffentlichte. Die von der ins All geschickten Kamera versandten Bilddaten wurden damals noch mittels Papierstreifen und in Schwarz-Weiß auf der Erde empfangen. Die NASA klebte diese Streifen dann zusammen und kolorierte sie anschließend von Hand, damit der Mars auch optisch ein wenig dem vielgerühmten roten Planeten entsprechen könnte. Solche aus heutiger Sicht indiskutablen Lücken der Bilddatenillusion sind zwar mittlerweile längst geschlossen, der Schweizerin Corinne Vionnet gelingt es aber trotzdem, auch in der Perfektion heutiger Instagram-Reality gewisse Abweichungen aufzuspüren. Sie projiziert auf Fotosharing-Plattformen massenhaft reproduzierte und geteilte Postkartenmotive berühmter Sehenswürdigkeiten, etwa dem Campanile auf der Piazza San Marco in Venedig oder das Brandenburger Tor in Berlin, übereinander und bewirkt dabei durch die minimale Abweichung der Bilddaten eine charakteristische Unschärfe. Die Bilder wirken dadurch schon fast wieder wie gemalt. Vor allem aber zeigen sie, die Illusion der BetrachterInnen ist vor allem eine Illusion über sie selbst. Was aber sagt das über das vermeintlich politisch-aktivistische Potenzial von Instagram und Co.? Was, wenn es bei diesem permanenten Bilderaustausch mehr um Atmosphäre als um Sachverhalte, mehr um Gemeinschaft als um Wirklichkeit geht? Auch das wäre ohne Frage ein Politikum.
Carsten Probst war das über die Ausstellung Send Me an Image im Ausstellungshaus CU Berlin. Wenn die Eltern alt werden, dann setzen sich ihre Kinder gar nicht so selten in Büchern mit ihnen auseinander und damit ja auch mit ihrer eigenen Geschichte. Christian Berkel hat zum Beispiel seiner Mutter ein Denkmal gesetzt im Roman Der Apfelbaum. Und mit diesem Buch hat er nebenbei auch bewiesen, dass er nicht nur ein Schauspieler ist, sondern auch ein guter Erzähler. Ausgangspunkt dieser Geschichte ist die Tatsache, dass Berkels Mutter an Demenz erkrankt und ihre Vergangenheit mehr und mehr vergisst. Ganz ähnlich ist das Setting jetzt bei einem neuen Stück des britischen Theaterautors Mark Ravenhill. Angela, so hat er das Hörstück über seine Mutter genannt, das jetzt uraufgeführt worden ist vom schottischen Pitlochry Festival Theatre. Frage an meinen Kollegen Björn-Florian Fuchs, worum geht es denn in dem Hörstück, um das Leben der Mutter oder geht es mehr um die Krankheit Demenz, wie im Buch Der alte König von Arno Geiger?
Das ist eine sehr kluge und feine Verschaltung dieser Ebenen und auch noch einer dritten, nämlich den Sohn natürlich, Mark Ravenhill selber, der sich durch die Perspektive seiner Mutter gleichsam an sich selbst erinnert. Das ist so, dass Angela, so heißt das Stück, tatsächlich aus der Perspektive dieser an Demenz erkrankten, inzwischen auch verstorbenen Mutter geschrieben und erzählt wird. Aber es geht eben auch um den Jungen, den ganz jungen Mark, der ein bisschen, wie es dann heißt, funny ist. Das heißt, er möchte gerne Ballett tanzen und nicht so den herkömmlichen Konventionen folgen. Es geht auch darum, dass die Mutter Angela, die eigentlich Rita heißt, aber den Namen mochte sie nicht, dass sie durchaus auch Probleme hatte, als das Kind kam, eine Depression. Es spielt auch Fehlgeburten spielen eine Rolle. Und es ist so eine große Reise eben durch Erinnerungsräume, mit konkreten, klaren Erinnerungen, aber auch mit Fake Memories, kann man sagen. Dingen, die dann eben sie sich immer wieder einbildet.
Das ist ja dann ein ganz anderer Mark Ravenhill als den wir kennen als Theaterautor mit viel Gewalt und viel Pornografie.
Ja, er ist ja Ravenhill ein zentraler Vertreter des sogenannten In-Your-Face-Theater, also des direkten, das Publikum wirklich gleichsam anschreien und auch anspuckenden Theaters. Diese Wildheit findet sich ein Stück weit in den Aggressionen jetzt der Mutter, die eben in ihren letzten Lebensjahren dann nicht mehr wusste oder nur teilweise wusste, wer sie ist, wo sie ist und die dann auch wohl auch, das ist dann ziemlich protokollarisch, wohl auch übersetzt von Ravenhill, sehr aggressiv wurde gegenüber ihrem Ehemann zum Beispiel, ihn angegriffen hat und sich auch an diesen Sohn nicht so richtig mehr erinnert hat oder nur teilweise. Und die große tragische Geschichte, ein großer traumatischer Faden durch das Stück ist tatsächlich, dass sie also ein Mädchen verloren hat und es folgten dann viele Fehlgeburten und sie sich jetzt in dieser Demenz irgendwie an dieses Mädchen erinnert und ihren Sohn gar nicht erkennt und eben meint, sie hat nur ein Mädchen. Wir hören in dieses Stück mal eben hinein.
I thought it was you speaking to me, darling, because I'd forgot that you were washed away, but it wasn't you speaking to me, it was my son.
If they've got walnut cake, yes, you can have walnut cake.
Oh, walnut cake. That would be lovely. Excuse me, please. Who am I speaking to? I've got a son. The boy's all right. The boy's good, isn't it?
Das hört sich ja an wie ein Hörspiel. Angela eröffnet ja auch eine neue Plattform namens Soundstage. Dafür schreiben dann auch verschiedene Autorinnen und Autoren, die einen bekannter, die anderen weniger bekannt. Ist das aus der Not geboren oder eröffnet das auch eine Zukunftsperspektive?
Ich finde das tatsächlich sehr spannend. Ich meine, wir haben natürlich beim Deutschlandradio eine umfangreiche Hörspiel- und Feature-Plattform ja auch, wo man die Dinge gratis abrufen kann. Hier muss man also 15 Pfund pro Stück bezahlen. Aber das ist eine Idee, die, denke ich, zukunftsträchtig ist. Und gerade dieses Stück, das kann man sich auch durchaus inszeniert vorstellen auf der Bühne. Aber ich finde, als ein Hörtheater funktioniert das absolut glänzend. Inszeniert hat es Polly Thomas. Wir haben gerade noch gehört, Pam Ferris als die alte Angela. Und eben dieses Erinnerungstheater so über Kopfhörer in Surround Sound zu hören, ist durchaus eindrucksvoll. Und im Übrigen kann man das auf der Seite von Soundstage und dem Pillocry Theater noch am 1. und 2. April hören, immer abends on demand. Also man stellt es nicht zur Verfügung 24 Stunden, sondern man muss zu einem bestimmten Termin diesen Stream sich dann anhören.
Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs, war das über das neue Hörstück Angela von Mark Ravenhill. Noch nicht einmal 2 Wochen ist es hier. Da hat der Intendant der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr, gesagt, es tue ihm leid und er trete zurück. Er hat damit reagiert auf Vorwürfe, die mehrere Mitarbeiterinnen gegen ihn erhoben hatten. Von Machtmissbrauch, Mobbing, verbaler Gewalt und sexueller Belästigung war da die Rede. Auch in anderen europäischen Ländern brodelt es zurzeit in der Theaterszene heftig. Am Theater Barcelona gibt es zum Beispiel einen MeToo-Skandal. In Athen wurde der Intendant des Nationaltheaters nach Vergewaltigungsvorwürfen entlassen. Und jetzt hat die Debatte mit voller Wucht auch Polen erreicht. Im Zentrum der Kritik stehen dort auch die Theater- und Filmhochschulen. Florian Kellermann berichtet.
Polnische Medien sprechen von einer Lawine, die durch die polnische Film- und Theaterlandschaft rollt. Hochschuldozenten und Theaterregisseure stehen unter schwerem Verdacht. In Warschau, in Krakau, in Lodz. Immer mehr arrivierte Schauspielerinnen, die jahrelang über das Erduldete geschwiegen haben, melden sich zu Wort. Den Anfang machte Anna Paliga, frühere Absolventin der Filmhochschule in Lodz. In einem offenen Brief prangerte sie den Missbrauch dort an. Dem öffentlichen Radio in Lodz sagte sie, die Situationen, die ich in dem Brief beschreibe, kennen alle, die durch unsere Schule gegangen sind. Der betreffende Professor sagt schon bei den ersten Proben, dass das seine Art der Arbeit ist, mit Schimpfwörtern um sich zu werfen. Am Anfang sind alle Schauspielerinnen so begeistert über ihre Arbeit, dass sie nur nicken. Aber nach und nach zeigt sich, dass diese Schimpfwörter gegen bestimmte Personen gerichtet sind. Sie selbst habe der Professor immer wieder als Putzlappen und als Hure beschimpft, erzählt die ehemalige Studentin. In ihrem Brief beschreibt Anna Paliga auch physische Gewalt. Ein anderer Dozent habe einer Studentin bei einer Probe so stark ins Gesicht geschlagen, dass sie aus der Nase blutete. Die angesprochenen Dozenten der Filmhochschule in Lodz bestreiten die Vorwürfe. So etwas sei nie passiert, erklärte Professor Mariusz Grzegorzek gegenüber dem Internetportal onet.pl. Andere Dozenten wollten sich nicht äußern. Die Rektorin der Hochschule, Milena Fiedler, kündigte jedoch Konsequenzen an. Diese Aussagen sind an die Kommission weitergeleitet worden, die sich mit Mobbing und Diskriminierungsvorwürfen befasst. Die Kommission hat bereits damit begonnen, die Vorwürfe umfassend aufzuklären. Ich warte auf die Beschlüsse der Kommission und auf ihre Empfehlungen, welche weiteren Schritte wir unternehmen sollten. Die Rektorin will auch aufklären, warum die Kommission nicht schon viel früher tätig wurde und Vorgänge an der Hochschule scheinbar nicht wahrgenommen hatte. Auch andere aktuelle und ehemalige Schauspielschülerinnen schöpften Mut und gingen an die Öffentlichkeit. So wie die bei der Berlinale 2017 als European Shooting Star ausgezeichnete Sofia Wichwatsch. Sie habe es an der Theaterakademie in Warschau nur ein halbes Jahr ausgehalten. Sie sei dort Zeugin von verbaler und sexueller Gewalt geworden, erklärte sie. Auch das Argument habe sie gehört, Regisseure müssten so vorgehen, um bei den Schauspielerinnen Emotionen freizulegen. Gegenüber Radio Talk FM sagte sie: Aber solche Gewalt blockiert uns doch nur. Sie führt zu Traumata. Diese Gewalt macht uns ängstlich und verschlossen. Das hilft uns nie und nimmer, unser schauspielerisches Talent auszuschöpfen. Auch ich war in psychologischer Behandlung deshalb. Vorwürfe gibt es nicht nur gegen die Praxis an Schauspielschulen, sondern auch an Theatern. Das bekannteste, gegen das konkrete Vorwürfe vorliegen, ist das Krakauer Theater Bagatella. Gewalt am Theater, vor allem gegen Frauen, sei ein System, sagt Monika Kwaśniewska-Mikuła, Theaterwissenschaftlerin an der Universität in Krakau. Es sei nicht so leicht zu überwinden. Deshalb habe die polnische Gesellschaft der Theaterwissenschaftler eine Arbeitsgruppe geschaffen, die sich dem Problem widmet. Mobbingvorwürfe kommen nun indes nicht nur gegen Männer auf. Auch Beata Fudalej, Dozentin an der Theaterschule in Krakau, steht in der Kritik. Sie habe Schülerinnen und Schüler beleidigt, getreten und gebissen, berichten Betroffene. Als erster zog der Regisseur Paweł Pasini Konsequenzen aus den Vorwürfen. Er wolle seine Arbeit als Regisseur und Dozent an der Theaterschule im oberschlesischen Bytom vorerst ruhen lassen, sagte er.
Florian Kellermann war das über MeToo-Vorwürfe in der polnischen Theaterszene. Das Montagscafé, das ist ein Projekt der Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden, das es jetzt seit etwa 5,5 Jahren gibt. Gegründet, um den fremdenfeindlichen Montagsdemonstrationen etwas entgegenzusetzen, damals als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Seitdem hat das Montagscafé viele Menschen zusammengebracht, Geflüchtete und Einheimische. Im Durchschnitt kamen an einem Montag 150 Menschen. Eine Initiative für ein weltoffenes Dresden, für die Gründerin Miriam Czoll ausgezeichnet worden ist, damals noch von Bundespräsident Joachim Gauck. Heute kämpft das Montagscafé ums Überleben. Es muss Spenden sammeln, um nach dem Lockdown überhaupt wieder öffnen zu können. Denn die Förderanträge sind bisher nicht bewilligt. Ein Beitrag von Alexander Moritz.
Hallo.
Hallo.
Montagabend, 18 Uhr. Das Café des Staatstheaters ist wegen Corona geschlossen, aber die digitale Teestube hat offen. Im wöchentlichen Videochat trifft sich eine Handvoll Menschen, die über die Jahre im Montagscafé zusammengewachsen sind. Heute sind sie zu neunt.
Ah, Nidal, hallo.
Hallo.
Ich bin Hanna, ich komme aus Damaskus. Ich war Rechtsanwältin, aber jetzt kein Arbeit.
Neben Hanna mit dem blauen Kopftuch hat sich der Libia Abdu dazugeschaltet und die Kunstpädagogin Hala aus Syrien. Jeder erzählt, was in dieser Woche am schönsten war. Ein bisschen Smalltalk gegen die Corona-Isolation.
Am Freitag war mein Geburtstag und bekam ich eine Überraschung in der Schule. Nicht teuer, aber sehr freundlich und das freut mich sehr.
Cool. Wenn man etwas geschenkt kriegt, ist man zu Hause.
Das Konzept des Montagscafés ist einfach. Menschen zusammenbringen, die sonst keinen gemeinsamen Raum haben. Vanja Saatkamp leitet das Montagscafé. Entstanden ist es 2015. Als Pegida durch die Stadt zog, öffnete das Staatsschauspiel sein Café als Anlaufstelle für Geflüchtete. Was der geschützte Raum bietet? Einmal in der Woche Kaffee trinken, reden, dazu Comic-Workshops, Improvisationstheater, gemeinsames Kochen oder Stricken. Kostenlos für alle. Die Künstlerin Vanja Saatkamp will so eine neue Stadtgesellschaft schaffen. Das Café als soziales Kunstwerk. New Dresden nennt sie das. Ein Gegenentwurf zu Pegida soll es sein.
Also es gehört nicht zum Selbstverständnis der Stadt dazu, dass Dresden eine vielfältige, diverse Großstadt ist. Aber faktisch ist es so.
Diese Vielfalt soll das Café erfahrbar machen. Geflüchtete berichten von ihrem Leben, genauso wie ehemalige Vertragsarbeiter aus Vietnam, die seit Jahrzehnten in Dresden leben.
Dass es einfach eine vielfältige Gruppe ist, die zufällig zusammenkommt und dass man in dieser Vielfalt merkt, wir kommen ja klar. Wir können kommunizieren, wir können was zusammen machen, wir können auch Konflikte verhandeln und dass es eben gar nicht mehr darum geht, wer kommt denn jetzt eigentlich woher und wer hat welches Bleiberecht und überhaupt Recht hier zu sein, sondern dass es Spaß macht, bereichernd ist, anstrengend ist und gar kein Problem.
Aus dieser Erfahrung ist über die Jahre eine Gemeinschaft entstanden. Zu der gehört auch Wolfgang. Er ist Gartenbauer, inzwischen im Ruhestand. Seit Beginn ist er im Café dabei, meistens schenkt er die Getränke aus.
An der Bar entstehen viele Kontakte, da kommt man schnell und leicht in Gespräche. Also es macht mir bis heute immer noch großen Spaß.
In der digitalen Teestube ist heute die Musikerin Bernadette Lahengst zu Gast. Sie erzählt von der Flucht ihrer Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg.
Von Schlesien in die Lausitz der DDR, dann nach Beirut und Damaskus. Dann nach Bad Salzuflen. Das ist eine kleine Stadt in Ostwestfalen.
Die Fluchtgeschichte will sie bald am Schauspielhaus Hellerau auf die Bühne bringen. Dann holt die Musikerin die Gitarre aus der Ecke ihrer Wohnung.
Selbst Schneestürme existieren nicht nur, wenn das Radio davon spricht. Und leider, leider, leider gibt es keinen Platz, wo ich bleiben kann, denn die Welt ist so. Leider, leider, leider gibt es keinen Platz, wo ich.
Zum Klang von 90er Jahre Deutschpop hat Hanna, die Rechtsanwältin aus Damaskus, vor der Smartphone-Kamera angefangen zu backen. Kleine Bällchen aus Schokolade, Honig und Kokosflocken.
Ich werde machen Süßigkeit.
Und was machst du für eine Süßigkeit?
In Arabisch Ras Labid.
Das Café ist eine Mischung aus Selbsthilfegruppe, Debattierclub und Theaterbühne. Woche für Woche ein Experiment. Wann das Montagscafé wieder öffnen kann, wissen die Macherinnen noch nicht, nicht nur wegen Corona. Die bisherige Förderung durch Bund und Land ist ausgelaufen, neue Fördermittel sind nicht in Sicht. Auch von der Stadt Dresden komme keine Unterstützung für das etablierte Integrationsprojekt, beklagt Vanja Saatkamp.
Eigentlich ist es ein Geschenk, was fertig gepackt steht und jetzt kann es die Stadt abholen, aber sie kommt nicht, hat sie irgendwie vergessen.
Das Dresdner Montagscafé kämpft ums Überleben, Alexander Moritz berichtete. Dass Demokratien durch Populismus gespaltene Gesellschaften und jetzt auch Corona zunehmend gefährdet sind, das ist immer häufiger zu hören. Die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die Angriffe auf die Demokratie sind wohl auch ein Grund dafür, dass die Stiftung Orte der Demokratiegeschichte nun endlich Gestalt annimmt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung heute, besagte Stiftung solle noch vor der politischen Sommerpause beschlossen werden. Sitz soll ein Haus der Demokratie nahe der Frankfurter Paulskirche werden, dem Ort also, an dem die erste frei gewählte Nationalversammlung des Deutschen Bundes 1848 zusammenkam. Weitere Häuser wie das Hambacher Schloss und das Haus der Weimarer Republik in Weimar sollen der Stiftung ebenfalls zugeordnet werden. Außerdem soll sie die Verantwortung für das geplante Einheitsdenkmal in Berlin übernehmen. Letztes Wochenende wurde im Berliner Ensemble gespielt und die Berliner Philharmoniker gaben ein Konzert, alles vor Publikum. Und gestern gab es sogar noch ein Pilotprojekt, das den Clubs in der Hauptstadt eine vorsichtige Öffnung ermöglichen sollte. Aber daraus wird nichts, denn der regierende Bürgermeister Michael Müller sagte gestern Abend nach einer langen Senatssitzung, man müsse diese Projekte wieder einstellen angesichts der stark steigenden Infektionszahlen. Berlins Museen sollen vorerst geöffnet bleiben, rein darf aber nur, wer einen negativen Schnelltest dabei hat. Und auch in Spanien wird an Konzepten für die Kultur in der Pandemie gefeilt. Gestern Abend spielte die Indie-Pop-Band Love of Lesbians in Barcelona vor 5000 Zuschauern, die einen negativen Test vom selben Tag vorlegen und während des Konzerts eine FFP2-Maske tragen mussten. Außerdem wurden alle Daten an die Gesundheitsbehörde weitergegeben. In Bayern gehen die Veranstalter davon aus, dass im Sommer Kultur draußen stattfinden kann. Das Bayerische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft Bayern Kreativ plant eine Plattform, die sowohl Künstlerinnen und Künstlern als auch dem potenziellen Publikum als Servicestelle für die Bespielung von Freiluftbühnen zwischen Juni und September dienen soll. Kulturminister Bernd Siebler will dafür öffentliche Flächen zur Verfügung stellen und forderte die bayerischen Kommunen auf, sich bei Bayern spielt, so das Motto, ebenfalls zu engagieren.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Baden-Württemberg auf dem Weg zu einer neuen Landesregierung. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.